1905 bis 1929. Allan Emanuel Carlsson wurde am 2. Mai 1905 geboren. Am Tag davor war seine Mutter noch zur Mai-Demonstration nach Flen gegangen, um sich für das Frauenwahlrecht, den 8-Stunden-Arbeitstag und andere utopische Ideen stark zu machen. Die Demonstration bewirkte auf jeden Fall, dass die Wehen einsetzten. Und kurz nach Mitternacht gebar sie ihren ersten und einzigen Sohn. Das geschah in einer kleinen Kate in Yxhult. Allan Carlssons Vater war ein ebenso fürsorglicher wie zorniger Mann. Fürsorglich gegenüber seiner Familie, zornig auf die Gesellschaft im Allgemeinen und auf alle, die man irgendwie als ihre Repräsentanten betrachten konnte. Außerdem war er bei den feineren Herrschaften nicht wohl angesehen, nicht zuletzt deswegen, weil er sich einmal in Flen auf den Marktplatz gestellt und für Verhütungsmittel geworben hatte. Dafür wurde er mit einem Bußgeld von 9 Kronen belegt und musste sich mit diesem Thema nie mehr persönlich auseinandersetzen, weil ihm Allans Mutter ab da nämlich vor lauter Scham jeglichen Zutritt verwehrte. Damals war ihr Sohn 7 und damit alt genug, um seine Mutter um eine genauere Erklärung zu bitten, warum das Bett des Vaters plötzlich im Holzschuppen neben der Küche stand. Doch die Antwort lautete nur, wenn er sich keine Ohrfeige einfangen wolle, solle er nicht so viele Fragen stellen. Da Allan, wie alle Kindergenerationen vor und nach ihm, wenig Lust auf eine Ohrfeige verspürte, ließ er die Sache also auf sich beruhen. Ab diesem Tage tauchte Allans Vater immer seltener im eigenen Zuhause auf. Tagsüber verrichtete er seine Arbeit bei der Eisenbahn, abends diskutierte er auf allen möglichen Versammlungen über den Sozialismus. Den Großteil seines Lohns lieferte er jede Woche bei seiner Frau ab, bis er eines Tages gefeuert wurde, weil er gewalttätig gegen einen Reisenden geworden war, der auf dem Weg nach Stockholm war, um mit tausenden anderer Bürger dem König seine Bereitschaft zur Landesverteidigung zu demonstrieren. Nach seiner fristlosen Kündigung konnte Allans Vater die Familie nicht mehr ernähren. Da es ihm gelungen war, sich einen Ruf als Gewalttäter und Verhütungsmittelbefürworter einzuhandeln, hatte es gar keinen Zweck mehr, dass er sich um eine andere Arbeit bewarb. Er konnte nur noch auf die Revolution warten oder diese beschleunigen, denn die Dinge entwickelten sich ja immer so schrecklich langsam. Allans Vater konnte sehr zielstrebig sein, wenn er wollte. Der schwedische Sozialismus brauchte ein internationales Vorbild. Erst dann würde die Sache ins Rollen kommen und Großhändler Gustafsson und seinesgleichen ins Schwitzen bringen. Also packte Allans Vater seinen Koffer und fuhr nach Russland, um den Zar zu stürzen. Allans Mutter vermisste natürlich den ausbleibenden Eisenbahnerlohn, aber ansonsten war sie ganz glücklich damit, dass ihr Mann nicht nur die Gegend, sondern gleich das Land verlassen hatte. Die Mutter ließ die 14 ausgewachsenen Birken rund um ihre Hütte fällen, um sie anschließend zu zersägen und zu spalten und als Feuerholz zu verkaufen. Allan ergatterte eine unterbezahlte Stelle als Laufbursche in der Filiale der Nitroglycerinfabrik bei Flen. Den regelmäßig eintreffenden Briefen aus St. Petersburg, das wenig später in Petrograd umbenannt wurde, konnte Allans Mutter mit steigender Verwunderung entnehmen, dass Allans Vater nach einer Weile doch nicht mehr so überzeugt von den Segnungen des Sozialismus schien. In seinen Briefen erzählte er nicht selten von politisch aktiven Freunden und Bekannten in Petrograd. Am häufigsten nannte er einen Mann namens Karl. Kein sonderlich russisch klingender Name, wie Allan fand, und er wurde auch dadurch nicht russischer, dass Allans Vater ihn stattdessen Fabbe nannte. Fabbe war überzeugt, dass die Menschheit im Allgemeinen nicht wusste, was das Beste für sie war, und daher jemand brauchte, der sie bei der Hand nahm. Daher sei die Autokratie der Demokratie überlegen, solange die gebildete, verantwortungsbewusste Gesellschaftsschicht einer Nation darauf achtete, dass der betreffende Autokrat sich gut benahm. Man müsse sich doch nur mal vor Augen halten, dass 7 von 10 Bolschewiken nicht mal lesen können. Wir können die Macht doch nicht diesen Analphabeten überlassen, oder? Fabbe behauptete, der Sozialismus werde darauf hinauslaufen, dass sich alle gegenseitig totschlagen wollten, bis nur noch einer übrig war, der die Regeln diktierte. Da war es doch besser, sich von vornherein auf jemand wie Zar Nikolai zu besinnen. Immerhin ein guter, gebildeter Mann mit gewissen Visionen. Faber wusste durchaus, wovon er redete, denn er hatte den Zar tatsächlich getroffen, sogar mehr als einmal. Er behauptete, der Mann habe nur eine Menge Pech gehabt in seinem Leben, aber das konnte ja nicht ewig anhalten. Die Missernten und die Bolschewikenaufstände waren schuld. Und dann muckten auch noch die Deutschen auf, weil der Zar die Truppen mobil gemacht hatte. Dabei hatte er doch nur den Frieden wahren wollen. Schließlich hatte nicht der Zar den Erzherzog und seine Frau in Sarajevo erschossen, oder? Irgendwie überzeugte Faber auch Alens Vater von seinen Argumenten. Geld schickte der Vater nie aus Russland, aber einmal kam ein Paket mit einem Osterei aus Imai, das der Vater beim Kartenspiel von seinem russischen Freund gewonnen hatte. Denn abgesehen von Trinken, Diskutieren und Kartenspielen tat Faber nicht viel mehr, als solche Eier herzustellen. Der Vater schenkte Fabes Osterei seiner lieben Frau, die nur wütend wurde und meinte, der verdammte Dummkopf hätte wenigstens ein richtiges Ei schicken können, damit die Familie sich satt essen konnte. Sie war schon drauf und dran, das Ei zum Fenster hinauszuwerfen, bevor sie sich eines Besseren besann. Großhändler Gustafsson könnte ja vielleicht etwas dafür bezahlen. Man stelle sich die Verwunderung von Allans Mutter vor, als Großhändler Gustafsson ihr nach zweitägigem Überlegen 18 Kronen für Fabes Ei bot. Und die bekamen sie auch nicht in bar, sie wurden ihr nur von ihren Schulden abgezogen. Aber immerhin etwas. Danach hoffte die Mutter auf weitere Eier, aber stattdessen erfuhr sie in den folgenden Briefen, dass die Generäle des Zaren ihren Autokraten verraten hatten und er abdanken musste. Alans Vater verflucht in seinem Brief seinen eierproduzierenden Freund, der prompt in die Schweiz geflohen war. Alans Vater wollte selbstverständlich bleiben und gegen diesen Emporkömmling und Clown kämpfen, der jetzt an die Macht gekommen war, ein Mann namens Lenin. Für Alans Vater hatte das Ganze eine persönliche Dimension bekommen, da Lenin jegliches Privateigentum verboten hatte. Genau einen Tag, nachdem Alans Vater 12 Quadratmeter erworben hatte, auf denen er schwedische Erdbeeren anbauen wollte. Der Boden hat zwar nur 4 Rubel gekostet, aber mein Erdbeerfeld verstaatlicht man mir nicht ungestraft, schrieb Alans Vater in seinem allerletzten Brief in die Heimat. Wenig später ließ einer von Lenins Handlangern Zar Nikolai und seine ganze Familie hinrichten. Alan stellte fest, dass das Pech des Zaren wohl doch angehalten hatte. Noch ein paar Wochen später schickte die schwedische Botschaft in Petrograd ein Telegramm nach Yxhult und teilte mit, dass Alans Vater tot war. Er hatte das Grundstück eingezäunt, es zur unabhängigen Republik das richtige Russland erklärt und war bei dem Handgemenge gestorben, das entstand, als 2 Regierungssoldaten seinen Zaun einreißen wollten. Alans Vater hatte die Grenze seines Landes mit den Fäusten verteidigt und wollte partout nicht mit sich reden lassen. Schließlich wusste man sich keinen anderen Rat, als ihm eine Kugel zwischen die Augen zu verpassen. Alans Mutter hatte nie damit gerechnet, dass ihr Mann noch einmal heimkehren würde. Aber in letzter Zeit hatte sie doch wieder darauf gehofft, weil sie es mit der Lunge hatte und nicht mehr so gut Holz hacken konnte. Doch nun stieß sie nur einen rasselnden Seufzer aus, und damit war das Kapitel Trauer für sie erledigt. Sie teilte Alan mit, dass die Dinge nun einmal waren, wie sie waren, und dass es eben immer so kommt, wie es kommt. Alan verstand nicht so recht, was die Mutter damit gemeint hatte, aber er begriff, dass sein Vater tot war, seine Mutter Blut spuckte und der Krieg vorbei war. Er wusste mit seinen 13 Jahren schon sehr gut, wie man es knallen lassen konnte, indem man Nitroglycerin, Zellulosenitrat, Ammoniumnitrat, Sägemehl, Dinitrobenzol und noch ein paar andere Zutaten zusammenmischte. Das konnte einem eines Tages sicher von Nutzen sein, dachte Alan und ging hinaus, um der Mutter mit dem Brennholz zu helfen.